Ja, herzlichen Dank für die charmante Einführung und auch vielen Dank für die Einladung. Es ist immer schlecht, wenn man zu Beginn eines Vortrags gleich die Erwartungshaltungen, die in einen gesetzt werden, enttäuschen muss. Aber ich werde natürlich nicht über Kooperationsstrukturen in den Fachcommunities reden. Das würde ich mir auch gar nicht anmaßen wollen, weil das können die Wissenschaftler, die in den Projekten drin stecken oder in den Wissenschaftsdisziplinen, sind natürlich sehr viel besser. Nichtsdestotrotz möchte ich Sie gerne mal mit auf einen vielleicht etwas ungewöhnlichen Weg nehmen und den Blick auf vielleicht Kooperationsstrukturen lenken, der eigentlich noch nicht so weit verbreitet ist. Ich schaue mir die Kooperationsstrukturen aus verschiedenen Gesichtspunkten an, technisch, inhaltlich, organisatorisch und vor allem interdisziplinär, und wage mich dann an eine vielleicht etwas riskante Zusammenfassung. Technisch, das ist eigentlich nicht weiter verwunderlich, das hat die DEKRET-Initiative auch vorgemacht, natürlich auch mit sehr viel Geld, aber hier wurde eine Basisinfrastruktur geschaffen für die bisher existierenden 5 akademischen Community-Grids. Es wird immer vergessen, dass bei den 120 Millionen Euro, die die DEKRET-Initiative gekostet hat, ca. 25 bis 30 Millionen Euro in die Sonderinvestitionen gefallen sind und nur ein Bruchteil davon wirklich in die Wissenschaft gegangen ist, der Rest waren kommerzielle Grid-Projekte. Nichtsdestotrotz haben alle Projektpartner, ob jetzt kommerziell oder akademisch, sich auf eine gemeinsame Basisinfrastruktur einigen müssen oder einigen können. Und wie das im föderalen Deutschland so üblich ist, sind da natürlich auch mehrere Basisinfrastrukturen rausgekommen. Sprich, es wurden mehrere Middlewares eben unterstützt, was natürlich auch ein großes Zugeständnis an einige Fachdisziplinen war. Wenn wir an die Teilchenphysik denken, die haben natürlich schon sehr lange Entwicklungserfahrung und bringen ihre eigene Middleware mit. Sodass aber die Basisinfrastruktur ein Portfolio bietet, aus der sich jeder akademische Fachcommunity bedienen konnte. Hier sind einige Beispiele aufgelistet, Rechtemanagement, das bezieht sich hier aber nicht auf die Objektebene, sondern Rechtemanagement auf diejenigen, die eine virtuelle Forschungsumgebung nutzen. Persistent Identifier, Autorisierung, das wurde ja auch schon bei Herrn Weber genannt. Und natürlich ganz wichtig, und das stand am Anfang der DEKRET-Initiative sicherlich im Fokus, die Nutzung von verteilten Ressourcen, also Computerleistung und Storage, Plattenspeicher. Das hat dann eigentlich nicht überraschend zu großen Problemen geführt. Die Ressourcen, die im Rahmen der Sonderinvestition angelegt oder angeschafft wurden, konnten von allen Wissenschaftlern genutzt werden. Die Ressourcen aber, die natürlich auf Bundeslandebene angeschafft wurden, konnten natürlich nur von den Wissenschaftlern auf Bundeslandebene genutzt werden. Sprich, eine Kooperation von Wissenschaftlern über Bundesländer hinweg war so erstmal nicht möglich und ist nach wie vor nur sehr eingeschränkt möglich. Nichtsdestotrotz haben die 5 akademischen Community Grids, auf die ich gleich zurückkomme, die Basisinfrastruktur gemeinsam genutzt und ihre fachspezifischen Anforderungen eingebracht und damit die Infrastruktur weiterentwickelt. Das hat natürlich auch zu erheblicher Kosteneinsparung geführt. Das kann ich auch aus Textsicht sagen. Hätten wir das alles selber entwickeln müssen, wäre das Projekt ungleich teurer geworden. Und es hätte uns auf jeden Fall entwicklungstechnisch hoffnungslos überfordert. Sie können sich vorstellen, dass ein Geisteswissenschaftler ungern über Globus oder Unicore redet und lieber über seine fachspezifischen Tools nachdenken möchte. Inhaltlich, und hier komme ich vielleicht zu einem ersten überraschenden Zwischenergebnis, also wir haben uns auch inhaltlich auf verschiedenen Ebenen, oder ich habe das in verschiedenen Projektkontexten auf nationaler und internationaler Ebene beobachtet, haben sich Kooperationsstrukturen etabliert, teilweise auf Druck, teilweise freiwillig. Zum Beispiel, es fängt ganz harmlos an, eine gemeinsame Verständigung über Policies oder Richtlinien, hier im Bereich Metadaten, in der DEKRET-Initiative, aber auch gemeinsame Zusammenarbeit im Bereich Technologie. Die EU hat im Rahmen der ESRI-Projekte eingefordert, dass die 5 geistes- und sozialwissenschaftlichen Projekte, SSR, Social Science and Humanities, zusammenarbeiten und einen gemeinsamen Antrag einreichen müssen. Das war ein sehr schwieriger und mühsamer Prozess, weil natürlich einige sehr spezialisierte sozialwissenschaftliche Dienste keine Kooperationsmöglichkeiten gesehen haben, mit den geisteswissenschaftlichen, sage ich mal, Kunstwissenschaftlern zusammenzuarbeiten. Die EU hat darauf bestanden und hat gesagt, sonst gibt es kein Geld. Was sie natürlich damit erreichen möchte, über, ich sage mal, diesen Zwang an Kooperationsstrukturen, ist, dass sie sich die 5 großen ESFRI-Projekte, und das sind ja jeweils auch sehr große Fachcommunities, die sie dort repräsentieren, dass sie sich zusammensetzen und gemeinsam überlegen, wo kann man vielleicht gemeinsam was entwickeln, sei es technologisch und sei es inhaltlich. Das ist erst letztes Jahr passiert, und ich habe selten in einem EU-Kontext so viel Verwirrung und Irritation von vornherein festgestellt. Der Antrag ist dann zwar genehmigt worden, aber wieder auch zurückgegangen an die Projektpartner mit dem deutlichen Hinweis, hier nochmal bitte für eine größere Verzahnung und für eine glaubwürdigere Kooperation zu sorgen. Das ist dann unter erheblichem Zeitdruck und wahrscheinlich geht es auch nur so, dann auch gelungen, sodass wir Arbeitspakete identifiziert haben, in denen alle 5 ESRI-Projekte, die es bisher gibt im Bereich Geist- und Sozialwissenschaften, zusammenarbeiten. Zum Beispiel im Bereich Metadaten, im Bereich Basisinfrastruktur, ganz wichtig im Bereich Langzeitarchivierung, Ingest, Data Management und im Bereich Schulung, wo also die Fachwissenschaftler jeweils der einzelnen Community abgeholt werden sollen und geschult werden sollen. Derselbe Zwang ist auf WISGRID ausgeübt worden. Hier haben wir die akademischen Community-Grid-Projekte, Teilchenphysik, Astrophysik, Medizinwissenschaft, Klimaforschung und Geisteswissenschaften. Ich hoffe, das waren jetzt 5. Und Sie können sich vorstellen, auf der einen Seite very advanced die Teilchenphysik und mittlerweile auch die Photonenphysik und auf der anderen Seite das zarte Pflänzchen der Geisteswissenschaften, wie wir da an einem Tisch saßen. Auch hier ist es passiert, dass der erste Antrag abgelehnt wurde, aber nicht abgelehnt, dass wir da nicht mehr wieder was machen konnten, sondern auch hier mit der deutlichen Aufforderung, glaubhaft zu versichern oder glaubhaft zu machen, in welchen Bereichen wir zusammenarbeiten können. Ohne diesen Druck von außen, sowohl auf BMBF-Ebene als auch auf EU-Ebene, hätten diese sehr unterschiedlich anmutenden Fachcommunities sicherlich nicht zusammengefunden. Nichtsdestotrotz, DASIS steht erst am Anfang, WISGRID läuft Mitte nächsten Jahres aus, nach einer Laufzeit von 3 Jahren, können wir, glaube ich, jetzt schon festhalten, dass WISGRID ein sehr großer Erfolg war. Wir haben zum Beispiel im Rahmen von WISGRID eine Expertise erarbeitet für die Sozialwissenschaften und da hat sich völlig überraschend herausgestellt, dass die Gemeinsamkeit zwischen Sozialwissenschaften und Photonenphysik am größten ist, die inhaltliche Gemeinsamkeit, die fachspezifischen Anforderungen. Während wir natürlich gedacht haben, aha, Geistes- und Sozialwissenschaften, schön, da ergeben sich ja neue Kooperationsstrukturen. Und das sind, denke ich, Ergebnisse, die einen dann beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen zögern lassen, wenn man sagt, nee, wir haben mit dieser Fachcommunity also wirklich gar nichts gemeinsam. Also zusammenfassend, die Begeisterung hält sich in Grenzen. Ohne den Druck von den Förderern wären hier verschiedene Fachcommunities nicht zusammengekommen und hätten gar nicht die Chance gehabt zu identifizieren, dass es hier auch inhaltliche Gemeinsamkeiten gibt. Dann organisatorisch. Da hat die EU ein, wie ich finde, geniales Konstrukt entworfen, vielleicht etwas im Hauruck-Verfahren, und das muss jetzt vielleicht noch hier und da nachjustiert werden. Sie hat es geschafft, einen Rechtsrahmen zu etablieren für die ESRI-Projekte, also für die Fachcommunities, die auf EU-Ebene zusammenarbeiten wollen und vielleicht auch gemeinsame Ressourcen nutzen wollen. PRAISE ist sicherlich das bekannteste ESRI-Projekt, der Zusammenschluss der Supercomputing Center auf europäischer Ebene. Hier kann man natürlich nicht im rechtsfreien Raum agieren, wenn die Länder, die EU-Länder, sich gegenseitig ihre umfangreichen Ressourcen zur Verfügung stellen. In Deutschland überlegen wir immer hin und her, Verein oder GmbH oder GGmbH oder was auch immer. Auch TextGrid ist wieder mal beim Verein gelandet, sehr zu meinem eigenen Frust. Aber es gibt eben nicht so viele Möglichkeiten auf EU-Ebene. Aber das ERIC, die ersten ERICs sind eingereicht worden und von der EU zertifiziert worden. Man muss ganz klare Richtlinien verfolgen oder halt einhalten. Eine Satzung zum Beispiel, die auch die Zusammenarbeit regelt, die natürlich auch einen Ausschluss regelt und so weiter und so fort. Was die EU nicht bedacht hat bei dem ERIC ist, dass natürlich auch kommerzielle Unternehmen ein ERIC einreichen können. Das ERIC bietet nämlich auch den Vorteil der Mehrwertsteuerbefreiung, was das deutsche Finanzministerium in arge Bedrängnis bringt, weil die natürlich grundsätzlich einer Mehrwertsteuerbefreiung nicht zustimmen wollen, ähnlich wie in Frankreich, während Holland damit weniger Probleme hat. Aber das bedeutet natürlich erstmal, dass ein ERIC von jedem eingereicht werden kann, auch mit internationalen Partnern wie Australien oder vielleicht internationalen Initiativen wie Bambu in den USA. Also einerseits hat die EU, was Herr Weber auch schon gezeigt hat, im Rahmen von E-Infrastructure die Etablierung von Fachcommunities unterstützt. Sie hat durch ESFRI die fachspezifischen Forscherverbünde motiviert, einen Antrag einzureichen, sodass wir jetzt zurzeit stehen 48 Projekte auf der ESFRI-Agenda. Allerdings nur 5 aus den Geist- und Sozialwissenschaften, die anderen mehr im Bereich Lebenswissenschaften, Biowissenschaften, Klimaforschung, Astrophysik, Teilchenphysik, also die bekannten eben. sondern sie hat auch eben einen Rechtsrahmen etabliert, den man nutzen kann, um die langfristige Zusammenarbeit auf EU-Ebene zu organisieren. Interdisziplinär, hier habe ich mal ein paar Zahlen mitgebracht zur Anregung. Wir haben für die Basisinfrastruktur von den 120 Millionen sind nur 10 Millionen in die Basisinfrastruktur geflossen, die dann allen Projekten zur Verfügung stand, also auch den kommerziellen Projekten. Wir haben ungefähr 20 Millionen Fördergelder insgesamt, sowohl für die Förderphase 1 als auch teilweise Förderphase 2. Das trifft zu für die Klimaforschung, für die Geisteswissenschaften, ich glaube auch für die Astronomie, wo es jeweils zwei Förderphasen gab für die 5 Fachcommunities. Und da haben wir uns mal die Mühe gemacht, im Rahmen von WISRE zu analysieren, wie viel Potenzial gibt es denn hier der Zusammenarbeit oder der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen oder von Diensten. Reine fachspezifische Komponenten spielen zu 65% eine Rolle. Übergreifende Komponenten, also das, was wir gemeinsam von mindestens 2 oder gar allen 5 akademischen Community Grids nutzen können, immerhin von einem Viertel, also 25%. Und gemeinsame Anforderungen, Erweiterungen, Ergänzungen an die Basisinfrastruktur zu 10%. Man sieht also, auch wenn man anfänglich skeptisch ist, es gibt Möglichkeiten, hier langfristig auch Geld einzusparen, indem die Fachcommunities zusammenkommen und überlegen, welche gemeinsamen Anforderungen können sie sowohl an eine Basisinfrastruktur richten. Und da komme ich auch wieder auf das Beispiel von Herrn Weber zurück mit der Referenzarchitektur. Das wäre sicherlich großartig, sowas zu haben, damit man auch identifizieren kann, was gibt es schon. Aber auch, dass mindestens 2 Fachcommunities, wenn nicht sogar mehrere Fachcommunities, gemeinsam fachspezifische Tools nachnutzen. Und sei es ein Ingest-Tool oder sei es ein Metadaten-Editor oder ein XML-Tool. Dann komme ich auch schon zur Zusammenfassung. Meines Erachtens wird dem Aufbau von Kooperationsstrukturen, nicht dem Aufbau von Kooperationen, aber dem Aufbau von Kooperationsstrukturen zurzeit noch zu wenig Beachtung geschenkt. Dies erfordert eigene Anreize. Anreiz ist vielleicht ein bisschen leichtfüßig ausgedrückt, vielleicht sollte man hier auch besser sagen, sanften Druck von Seiten der Förderer. Aber wir haben es auch gesehen bei dem DFG-Call, virtuelle Forschungsumgebung, wo explizit drin stand, gleichberechtigte Zusammenarbeit auf Augenhöhe zwischen Fachwissenschaft und Serviceinfrastruktureinrichtungen. Und das funktioniert ja. Die Wissenschaftler suchen jetzt also das Rechenzentrum oder Bibliothek oder Medienzentren ihres Vertrauens. Und da findet nach und nach ein Diskussionsprozess statt. Geeignete Kooperationsstrukturen unterstützen meines Erachtens die Nachhaltigkeit, weil natürlich, wenn nachweislich klar ist, dass mehrere Fachcommunities bestimmte Dienste brauchen, entsteht natürlich ein höherer Druck, diese auch langfristig vorzuhalten und zu finanzieren. Und insgesamt kann, so jedenfalls unsere Analyse aus WISRIT heraus, mittel- bis langfristig Geld eingespart werden, auch wenn der Initialaufwand am Anfang höher ist. Und damit komme ich auch schon zum Ende. Vielen Dank.